ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Wir schauen auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wir suchen nach kreativen Lösungen und wir sind gespannt auf eure Fragen. Auch die wollen wir beantworten und das tun wir mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Herr Schödel, ich grüße Sie.
Ja, nach den Hitzetagen hat sich das Wetter abgekühlt. Vielen von euch und auch Ihnen wahrscheinlich, Frau Kempfert, geht es wie mir. Die Hitzetage in diesem Monat, 1. 2. Juli, waren ja fast unerträglich. Ich bin an den Badesee und dachte, dass das eine gute Idee ist, habe dann aber festgestellt, dass es selbst dafür zu heiß ist. Wie haben Sie sich über die Hitzetage gerettet, Frau Kempfert? Was war so Ihre Überlebensstrategie?
Ja, also mir ging es ja da ganz ähnlich wie Ihnen. Das ist ja schon extrem heiß gewesen. Also ich rette mich an solchen Tagen dann immer ins Büro. Da haben wir Kühldecken, da ist also kaltes Wasser in den Decken. Und das ist tatsächlich ganz angenehm, weil die Räume dann kühler sind. Aber in meinem Büro, wir sitzen direkt unterm Dach, da habe ich auch eine Klimaanlage, die schalte ich dann tatsächlich in diesen Tagen mal an. Sonst habe ich sie nie an. Ich bin auch kein Fan von solchen Klimaanlagen. Aber wenn ich im Homeoffice bin, da wird sehr heiß, also da versuche ich alles abzudunkeln, also die üblichen Tipps morgens und abends zu lüften, abdunkeln, ich habe da so einen kleinen Ventilator, gehe dann auch nur abends raus und habe dann auch so nasse Tücher und wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann auch wirklich sich selber abkühlen.
Ich nehme mit, wenn es zu heiß ist, geht Frau Kempfert arbeiten.
Genau, wenn es so heiß wird, gehe ich arbeiten. Die Büroräume sind da wirklich echt eine Entlastung, also zumindest am DIW, wenn es ganz, ganz heiß wird. Und es ist natürlich nicht in allen Büros so, aber da haben wir einen kleinen Vorteil, ja.
Die Hitze ist auch Thema in diesem Podcast. Bundeskanzler Friedrich Merz hat erklärt, dass die aktuelle Hitzewelle ein Zeichen für Klimawandel ist. Aber, und das ist wichtig, nicht ausschließlich. Und mit diesem nicht ausschließlich hat der Kanzler Zorn auf sich gezogen, nämlich von Klimaschützern. Wir wollen die Aussage mal ganz nüchtern betrachten, ob das aus wissenschaftlicher Sicht wirklich falsch ist, was Merz gesagt hat, oder ob der Kanzler da nicht einfach eine Binse ausgesprochen hat. Dann schauen wir auf einen wichtigen Vorschlag der EU-Kommission. Sie hat mitgeteilt, welche Klimaziele die EU bis 2040 erreichen soll. Eine wichtige Rolle spielen dabei Klimazertifikate. Die einen loben das als pragmatisch, die anderen sprechen von einem Ablasshandel für Klimasünder. Wir erklären euch das System und geben euch eine fachliche Einschätzung. Und wir beschäftigen uns mit Recycling. Wir haben von euch nämlich eine total interessante Frage zugeschickt bekommen. Ein Hörer hat nämlich festgestellt, dass in den Niederlanden mehr als doppelt so viel recycelt wird als in Deutschland, also prozentual gesehen. Woran liegt das? Warum sind die Niederlande beim Recycling so viel weiter als wir? Auch auf diese Frage bekommt ihr eine Antwort. Außerdem haben wir für euch ein paar Neuigkeiten, die Kempferts Klimapodcast betreffen. Es wird nämlich Veränderungen geben. Was wir planen, sagen wir euch am Ende dieser Folge. Vorher haben wir aber jede Menge Klimathemen zu besprechen. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast könnt ihr werbefrei hören in der App der ARD Audiothek. Gleich am Anfang muss ich mich ein bisschen für meine Stimme entschuldigen. Ich bin etwas erkältet. Ich wurde mal wieder daran erinnert, dass man sich auch im Sommer erkälten kann. Alles nicht dramatisch, führt aber dazu, dass das ein oder andere Wort vielleicht mal nicht ganz so gut zu verstehen ist. Ich gebe mir aber Mühe, wir sollten ganz gut durch diese Sendung kommen. Sommer ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wir haben extrem heiße Tage hinter uns mit Temperaturen von über 39 Grad. Feuerwehren kämpfen gegen mehrere große Waldbrände oder haben gekämpft. Die meisten von euch haben sicher die Bilder aus der Gorischheide gesehen, an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg. Die Hitze und die Trockenheit waren auf jeden Fall Gesprächsthema bei fast allen Menschen und auch in den Talkshows. Und besonders viel Aufmerksamkeit hat ein Ausschnitt aus der Sendung Maischberger bekommen. In der Sendung war Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast und er sollte angefangene Sätze der Moderatorin beenden, unter anderem zum Thema Klimawandel. Und in diesen Ausschnitt hören wir jetzt mal rein.
Dass die aktuelle Hitzewelle ein Zeichen für Klimawandel ist? ist zum Teil richtig, aber sicherlich nicht ausschließlich.
Dass Katharina Reiche das Klimaziel 2045 in Frage stellt?
Hat etwas mit der realistischen Einschätzung dessen zu tun, was wir tatsächlich erreichen können.
Ja, Klimaschützern ist dieser Wortwechsel sauer aufgestoßen, vor allem wegen des ersten Teils, als Merz sagt, dass die Hitzewelle ein Zeichen für Klimawandel ist, aber nicht ausschließlich. In den sozialen Netzwerken habe ich dazu viel Kritik gesehen und auch ein paar kritische Online-Artikel. Aber lassen Sie uns mal ganz nüchtern draufschauen. So richtig wissen wir nicht, wie Merz das gemeint hat. Ich interpretiere das so, dass er meint, dass Hitzewellen nicht ausschließlich auf den Klimawandel zurückzuführen sind, sondern dass auch andere Phänomene eine Rolle spielen wie El Niño oder Vulkanausbrüche. Und das stimmt ja, das hatten wir im Podcast auch schon besprochen. Die Aussage von Merz ist doch im Prinzip, Frau Kempfert, relativ harmlos, oder?
Naja, wissenschaftlich ist diese Bewertung von Merz Aussage tatsächlich etwas problematisch, obwohl sie jetzt erstmal oberflächlich richtig erscheint, denn die Fakten zeigen doch deutlich, die moderne Klimawissenschaft hat in den letzten Jahren durch diese sogenannte Attributionsforschung große Fortschritte gemacht und die wertet eben aus, welche Wetterbedingungen es mit welcher Häufigkeit in der Vergangenheit gegeben hat und kann daraus eben ableiten, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes Ereignis ohne Klimawandel aufgetreten wäre. Also insofern das zentrale Ergebnis ist, dass die Hitzewellen mittlerweile sehr leicht zu attribuieren sind, also dem Klimawandel zuzuordnen sind. Da es fast immer ein klares Änderungssignal in den Daten gibt, die man auch findet. Und bei Hitzewellen ist es bei der Forschung jetzt wirklich möglich, die kausalen Zusammenhänge zu dem Klimawandel herzuleiten und da auch die Rückschlüsse zu ziehen. Aber Sie haben natürlich recht, wir hatten es ja auch schon mal besprochen, die Phänomene wie El Niño, die beeinflussen die Temperaturen ebenfalls. El Niño ist ja so ein natürliches Klimaphänomen, das ja bereits seit Jahrhunderten auftritt, aber der fortschreitende Klimawandel verstärkt seine Auswirkungen. Also die El Niño-Ereignisse sind ja unregelmäßig, die treten nur alle paar Jahre auf, aber sie erklären nicht den kontinuierlichen Anstieg der Hitzewellenhäufigkeit. Und auch jetzt bei Vulkanausbrüche beispielsweise, auch das hatten wir hier schon mal adressiert. Da gibt es ja Kühlung statt Erwärmung. Vulkanausbrüche führen typischerweise zu Abkühlung, nicht zu Erwärmung. Der Ausbruch einzelner Vulkane ist ja so, dass es nur manchmal wenige Jahre andauert und die haben eben diesen kühlenden Effekt, weil da die Aerosole, die das Sonnenlicht zurückstrahlen, die globale Erwärmung teilweise gebremst hat in den 2000er Jahren. Also warum jetzt Merz' Aussage wirklich wissenschaftlich problematisch ist, obwohl technisch es vielleicht korrekt ist, weil eben auch andere Faktoren die Temperaturen beeinflussen, ist die Formulierung zum Teil richtig, aber sicher nicht ausschließlich irreführend, weil ja erstens diese Attributionsforschung zeigt, dass es einen dominanten Klimawandeleinfluss gibt. Eine Hitzewelle, die ohne Klimawandel ein Jahrhundertereignis gewesen wäre, ist jetzt normaler Sommer. Wir wissen zweitens auch, dass die Quantifizierung möglich ist. Die Wiederkehrperiode für eine Hitzewelle wie zum Beispiel 2018 in Deutschland liegt bei etwa 10 Jahren und ohne den Einfluss des menschengemachten Klimawandels würde ein solches Ereignis alle 50 bis 100 Jahre vorkommen. Und drittens auch, der Trend ist eindeutig, der internationale, also IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, die sprechen eben davon, dass es nahezu sicher ist, dass bereits seit den 1950er Jahren auch diese Hitzeextreme häufiger und vor allen Dingen intensiver geworden sind. Und der anthropogene Klimawandel ist ein Hauptantriebsfaktor. Also insofern würde ich mal als Fazit ziehen, dass die Merz die Aussage so ein klassisches Beispiel ist für Both-Sidism. Also sie erweckt den Eindruck der wissenschaftlichen Ausgewogenheit, verwässert aber ganz klar die wissenschaftliche Evidenz. Während, also ich würde mal sagen, andere Faktoren auch theoretisch eine Rolle spielen können, ist der menschengemachte Klimawandel der dominante Treiber hier für die Hitzewellen. Und die Wissenschaft kann das heute mit hoher Präzision quantifizieren. Das ist etwas, was vor wenigen Jahren noch nicht möglich war.
Dann haben wir die Aussage von Merz eingeordnet. Auf den zweiten Teil der Aussage von Friedrich Merz müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Über die deutschen Klimaziele und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hatten wir schon in der letzten Folge sehr ausführlich gesprochen. Wer das nachhören will, den Link zur Folge packe ich euch natürlich mit in die Shownotes. Dann kommen wir mal zum Hauptthema dieser Sendung, nämlich den Klimazielen der Europäischen Union. Die EU-Klimaziele für 2030 sind ja schon festgelegt. Bis dahin sollen 55% der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 eingespart werden. Und bis 2050 will die EU dann klimaneutral sein. Was bisher gefehlt hat, ist ein Zwischenziel bis 2040. Jetzt hat die EU-Kommission dafür einen Vorschlag gemacht und den schauen wir uns jetzt genauer an, Frau Kempfert. Was will die EU-Kommission bis 2040 erreichen?
Also die EU-Kommission hat ja Anfang Juli den Vorschlag gemacht, das hatten Sie gerade erklärt, für das 2040er Klimaziel. Also die wichtigsten Punkte sind einerseits das Kernziel, also die EU-Kommission will die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90% gegenüber 1990 senken und die EU-Kommission sieht das 2040er Ziel als entscheidenden auch Zwischenschritt auf dem Weg zur Klimaneutralität, die wir bis 2050 erreichen wollen. Was jetzt neu ist, ist eine Flexibilisierung. Also der wesentliche Unterschied zu den bisherigen EU-Klimazielen ist, dass mindestens 87% der Reduktion innerhalb der EU erfolgen soll und die restlichen 3%, da führt die EU-Kommission jetzt eine wichtige Neuerung ein. Ab 2036 sollen die EU-Staaten so in begrenztem Umfang Klimaschutzprojekte in Drittstaaten auf ihre Klimabilanz anrechnen dürfen, also bis zu 3% der Emissionen von 1990. Also bisher mussten die EU-Länder ihre Klimaziele durch Treibhausgasminderung auf eigenem Boden erreichen. Und diese 3%, das bezieht sich auf das Basisjahr 1990 und die Emissionen sind ja seitdem gesunken. Das heißt also, der tatsächlich kompensierbare Anteil an den heutigen Emissionen, der ist deutlich höher. Also da handelt es sich um deutlich mehr als die 3% der aktuellen Emissionen. Und mit diesen können dann die Treibhausgasemissionen, die innerhalb der EU entstehen, verrechnet werden. Also die Kommission betont, dass die Zertifikate nur von hoher Qualität sein dürfen. Das bedeutet, dass die Gutschriften ausschließlich aus glaubwürdigen Projekten kommen sollen. Und das ist natürlich auch zu kritisieren. Also das ist ein schwer kalkulierbares Risiko, woher eben diese Klimagutschriften kommen. Deutschland hat schon zugestimmt, muss man an der Stelle sagen. Also das Ziel ist, diesen Klimaplan der EU bis September und damit auch mit etwas Vorlauf zur nächsten Klimakonferenz im November in Brasilien vorzulegen. Und der Vorschlag ist so ein Kompromiss zwischen den Klimaschutzambitionen und der Hintergrund sind eben diese wirtschaftlichen Sorgen der Mitgliedstaaten und damit jetzt mit der umstrittenen Möglichkeit, einen Teil der Ziele auch durch internationale Projekte zu erreichen, anstatt die Emissionen in Europa selbst. Aus Klimasicht ist das durchaus problematisch, weil man wirklich sehen muss, dass es da keine Art Ablasshandel gibt, weil diese Zertifikate doch stark in der Kritik stehen.
Nur nochmal zusammengefasst, damit ich das auch richtig verstanden habe. Bis 2040 sollen also 90% der Treibhausgasemissionen eingespart werden in der EU. Das muss aber nicht komplett innerhalb der EU passieren. 3% dieser 90% können über Klimazertifikate aus Nicht-EU-Ländern eingespart werden. Das mit den Klimazertifikaten klingt ja furchtbar theoretisch. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Fliegt dann Bundeskanzler Friedrich Merz nach Brasilien, lässt dort Bäume pflanzen und kommt dann mit einem Zertifikat zurück? Oder wie soll das in der Praxis aussehen?
Also das ist natürlich interessant, aber so funktioniert es natürlich nicht. Also es ist sehr lustig eigentlich, sich das so vorzustellen, aber so läuft es natürlich nicht ab. Also das System der internationalen Klimazertifikate, das ist sehr bürokratisch und vor allen Dingen auch digital. Also der administrative Prozess, da gibt es jetzt keine persönlichen Reisen. Also da ist es so, dass die CO2-Gutschriften auf zwei Märkten, unterschiedlichen Arten von Märkten gehandelt werden. Da gibt es einmal die Staatenebene, wo sogenannte Verpflichtungsmärkte im Rahmen des Pariser Übereinkommens ausgestaltet werden. Und neben diesen Verpflichtungsmärkten gibt es auch freiwillige Märkte. Das gibt den sogenannten digitalen Handel. Also auf diesem freiwilligen Markt werden dann diese CO2-Gutschriften außerbörslich übertragen, meist über einen Kompensationsmarkt. Emissionsdienstleister auch als Händler. Und wir kennen das ja schon vom Artikel 6 des Pariser Abkommens, also wo dieses Übereinkommen von Paris den Vertragsstaaten ja auch schon immer die Möglichkeit gegeben hat, bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzziele zusammenzuarbeiten und die in diesem Artikel 6 des Übereinkommens verankerten sogenannten Kooperationsmechanismen, die bilden eben die rechtliche Basis für den marktbasierten Klimaschutz. Und da gibt es jetzt ganz praktische Beispiele. Also in Brasilien könnte das so ein Aufforstungsprojekt im Amazonas beispielsweise sein. Es könnte auch ein Schutz bestehender Wälder vor der Abholzung sein. Es können aber auch erneuerbare Energienprojekte sein. Häufig sieht man auch Projekte in Afrika, wo dann saubere Kochöfen für Haushalte errichtet werden oder Solarpaneele. Aber wie läuft jetzt der Kauf ab? Also gibt es eine sogenannte Projektentwicklung. Ein Unternehmen oder eine Regierung entwickelt ein Klimaschutzprojekt und dann kommt die Zertifizierung. Das heißt, eine unabhängige Institution prüft den Nutzen und auch die Qualität der Projekte und zertifiziert diese. Also zwei verbreitete Standards gibt es hierfür. Also einmal diese sogenannten Verified Carbon Standards oder auch sogenannte Gold Standard Standards. Und diese müssen registriert werden. Das heißt, das Projekt wird in einem internationalen Register eingetragen. Es gibt eine Überwachung. Die tatsächlichen CO2-Einsparungen werden gemessen und zertifiziert und dann ausgestellt. Pro eingesparte Tonne wird dann ein Zertifikat ausgestellt und diese können dann gehandelt werden, digital über Börsen oder über Händler. Und die konkrete Umsetzung wird dann ab 2036 sein. Also Deutschland wird es dann so machen, dass die Regierung das Ministerium mit dem Zertifikatekauf beauftragt. Das Ministerium arbeitet dann mit so spezialisierten Händlern oder auch Börsen. Der Kauf erfolgt dann digital nach strengen Qualitätskriterien und Zertifikate werden im EU-Register verbucht und die Anrechnung läuft dann eben über auf diese deutsche Klimabilanz. Aber es gab immer jetzt auch in der Vergangenheit Probleme mit der Qualitätssicherung. Da will man jetzt neuere Sicherheitsmaßnahmen einführen, also schärfere Prüfverfahren, die fehlende Reduktionsmaßnahmen verhindern oder auch so eine transparente Buchführung ermöglichen. Unabhängige Überprüfungen sollen eingeführt werden. Also ich muss dazu sagen, es gab ja in der Vergangenheit immer seit Beginn Probleme mit diesen Klimaschutzprojekten. Sie weisen häufig deutlich weniger Emissionen aus und gleichen damit auch weniger Emissionen aus, als sie angeben. Und durchschnittlich, das konnte man sehen, erreichten die Projekte nur 16% der angestrebten Emissionsreduktion. Und das ist natürlich nicht das, was man eigentlich erreichen will. Also das ist deutlich zu kritisieren. Aber vielleicht noch so ein realistisches Beispiel. Also statt jetzt, dass er im März nach Brasilien fliegt, würde es eher so ablaufen, dass ein brasilianisches Unternehmen so ein Aufforstungsprojekt starten würde, dann so ein Zertifizierer kommen würde, einen Goldstandard vielleicht vergeben, die digitale Plattform, die Zertifikate ausstellt und die CO2-Bindung ausstellt und dann registriert und dann also eine internationale Kontrollstelle die Doppelzählung verhindern soll. Also für diese 3% der internationalen Zertifikate bedeutet das so, dass Deutschland nicht physisch Bäume pflanzen muss, sondern bezahlt andere dafür und lässt es sich dann digital zertifizieren. Das ist natürlich deutlich effizienter, als wenn jetzt Merz mit einer Schaufel im Amazonas darum hantieren würde oder so. Aber es ist natürlich auch anfälliger für Etikettenschwindel. Das kritisieren ja auch viele und das würde ich auch teilen, weil wir die Erfahrung jetzt einfach damit haben.
Sie haben die Zertifikate eben schon kritisiert. Aber was keiner bestreiten kann, das Klima kennt ja keine nationalen oder europäischen Grenzen. Theoretisch ist es ja egal, wo auf der Welt das CO2 eingespart wird. Insofern dürften die Zertifikate ja eigentlich kein Problem sein. Und wenn der europäischen Wirtschaft hier geholfen wird, weil sie mehr Flexibilität bekommt, ist das doch eigentlich eine gute Sache. Frau Kempfert, wenn die Regeln befolgt werden, glauben Sie nicht, dass das funktionieren könnte?
Also Sie haben da natürlich einen wichtigen Punkt. Das ist ja auch genau die Argumentation. Klimawissenschaftlich ist es absolut korrekt, aber auch das Argument der Befürworter dieses Systems und die Logik spricht auch wirklich dafür, denn der Atmosphäre ist es egal, wo das CO2 eingespart wird. Hauptsache, es wird eingespart. Das ist auch immer das Argument der Kosteneffizienz, denn in manchen Ländern ist es preiswerter und man hilft den Ländern dort eben auch den Umstieg direkt auf emissionsarme Wälder Gelten zu ermöglichen. Und man hat dann eben auch so eine Entwicklungsfinanzierung, die dann auch Klimaschutzprojekte in ärmeren Ländern finanzieren könnten, die sonst da nicht möglich wären. Aber die entscheidende Frage für mich an der Stelle ist, funktioniert es wirklich in der Praxis? Also das Problem liegt nicht in der Theorie, es liegt in der Umsetzung. Die bisherigen Erfahrungen waren eben wirklich ernüchternd. Es lief so viel schief. Also es gibt so eine Metastudie, die analysierte 65 Projekte und Studien und kam eben zu dem Ergebnis, dass die Klimaschutzprojekte häufig deutlich weniger Emissionen ausgleichen als angegeben und durchschnittlich erreichten die Projekte nur, das hatte ich eben schon gesagt, 16% der angestrebten Emissionsreduktion. Und das ist doch wirklich ernüchternd. Also da gibt es eben erhebliche Probleme. Einerseits eine Überschätzung, also die Projekte sparen weniger CO2, als sie versprechen. Es gibt das Risiko der Doppelzählung, dass auch Käufer und auch die Verkäufer die Reduktion sich anrechnen lassen. Es ist häufig nicht zusätzlich. Das sind Projekte, die sowieso irgendwie passiert sind und es ist temporär. Das heißt, die Projekte können beispielsweise durch Brände auch wieder CO2 freisetzen, aber man will da jetzt dagegenhalten. Der sogenannte Artikel 6.4 des Pariser Abkommens soll eben die Probleme lösen. Es soll schärfere Prüfverfahren geben, es soll eben die fehlenden Reduktionsmaßnahmen verhindern, es soll eine transparente Prüfbuchführung geben und auch unabhängige Überprüfungen sollen stattfinden und dann eben so ein Aufsichtsgremium als zentrale Projektautorisierungssystem, das alles überwachen. Und diese zentralen Register, die sollen eben diese Doppelzählung verhindern. Also es könnte funktionieren, da würde ich Ihnen zustimmen, aber mit einem riesen Aber. Also die Bedingungen, die man da braucht, sind eben die strenge Überwachung. Es muss zusätzlich sein, also nur Projekte, die wirklich ohne die Finanzierung sonst nicht passiert wären. Es muss langfristig sein, es muss eine langfristige Sicherung geben der Emissionsreduktion. Es darf keine Doppelzählung geben, also eine klare Buchführung, wer sich da was anrechnet. Und es muss hohe Standards erfüllen, also nur sogenannter Goldstandard oder vergleichbare Zertifizierungen sind hier wirklich anzustreben. Und es gibt ja den Expertenrat in Europa für Klimafragen. Die haben das genauso kritisiert, weil sie sagen, die Emissionen müssen wirklich in Europa stattfinden und dürfen nicht woanders ausgelagert werden, weil sonst die heimische Reduktion verzögert werden kann, es eher auch den Strukturwandel aufgeschoben werden kann. Das heißt, die Industrie hat weniger Druck, auch zur Modernisierung. Es schafft Abhängigkeiten. Also was, wenn die Zertifikateländer auch wirklich selbst klimaneutral werden müssen? Also da würde ich die Kritik des Klimabeirats der EU teilen und auch empfehlen, dass der Fokus der Emissionsminderung in Europa sein sollte, dass man sich da nicht freikauft und so eine Art Ablasshandel hat. Weil theoretisch, haben Sie völlig recht, ist Ihre Argumentation auch richtig. Also gut gemachte internationale Zertifikate, die könnten effizienter und auch kostengünstiger sein. In der Praxis funktioniert es eben häufig nicht. Es kommt auf die Ausgestaltung an. Vielleicht mit diesen neuen Regeln und diesen strengen EU-Auflagen könnte es vielleicht funktionieren, wenn auch wirklich die EU nur hochwertige Projekte akzeptiert und wenn es zusätzlich zu den heimischen Anstrengungen passiert. Und das ist eben das Risiko. Falls die EU wirklich die Standards aufweicht, wie wir das kennen, oder die Kontrollen wieder versagen, wie in der Vergangenheit, dann werden eben aus Klimaschutzzertifikate schnell Greenwashing-Zertifikate. Und das ist eben schwierig und problematisch. Also Ihr Punkt ist da berechtigt. Es könnte funktionieren, wenn der politische Wille wirklich da ist, das richtig zu machen. Und da habe ich wirklich meine Zweifel.
Also Frau Kempfert, Sie sehen hier sehr viele Gefahren, aber muss man da nicht ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen? Bei den Zertifikaten geht es ja nur um 3%. Selbst wenn die Zertifikate nichts bringen sollten und die EU nur 87% schafft, bis 2040 die Emissionen zu senken, das wäre doch immer noch ein beachtliches Ergebnis. Also warum ist das jetzt so schlimm, selbst wenn das mit den Zertifikaten nicht klappt? Insgesamt macht das doch dann wirklich nur einen kleinen Teil der Ersparnisse aus.
Also da haben Sie schon einen Punkt. Also es wäre natürlich fantastisch, wenn man die 87% Emissionsminderung wirklich erreichen würde. Das wäre eine historische Leistung und rein numerisch erscheinen ja auch diese 3% wirklich nicht dramatisch. Aber es gibt mehrere Gründe, die eben über diese reine Prozentrechnung hinausgehen, warum es sehr, sehr kritisch ist und warum diese 3% mehr Sprengkraft haben, als es scheint. Es gibt den sogenannten Präzedenzfall-Effekt, also dass der Anteil an den gehandelten Zertifikaten künftig steigen könnte, was wiederum dazu führen könnte, dass die EU solche Instrumente im größeren Umfang dann auch zulässt. Also die Sorge ist, wenn erstmal 3% etabliert sind, dann könnte das so ein Einstieg sein für mehr Flexibilisierung. So nach dem Motto, hat doch bei 3% funktioniert, warum nicht bei 10% oder 15%? So, das ist das Erste. Das Zweite ist diese Anreizsysteme und auch der Strukturwandel. Also real würde es dann um mehr als 3% gehen. Aber der psychologische Effekt ist ja, wenn Unternehmen und Regierungen wissen, dass sie sich 3% wegkaufen können, könnten sie weniger in heimische Technologien investieren. Und das verzögert wiederum den notwendigen Strukturwandel. Das ist auch das, was dieser Expertenrat der EU-Kommission sagt, dass das problematisch ist. Also das Geld ist besser hier investiert, als dass man es woanders investiert. Und die 3% sind eben größer, als sie klingen. Es sind ja 3% auf das Basisjahr 1990 gemessen. Die beziehen sich eben auf das Basisjahr 1990. Und die Emissionen sind seitdem gesunken. Das heißt, die tatsächlich kompensierbaren Emissionen oder dieser kompensierbare Anteil an den heutigen Emissionen ist deutlich höher. Also so ein Rechenbeispiel, wenn die EU heute 70% ihrer 1990er Emissionen hat, dann entsprechen 3% etwa 4,3% der heutigen Emissionen. Also es ist nochmal ein höherer Anteil. Und das nächste Problem ist das Timing-Problem. Also der EU-Klimabeirat, der warnt da zu Recht, denn der Beirat rät ja davon ab, internationale Kohlenstoffzertifikate zur Erreichung dieses Ziels zu verwenden, da sie das Risiko bergen, Ressourcen von inländischen Investitionen abzulenken. Also da ist es deutlich, auch das Argument dahinter, und das teile ich, dass die 2030er und 2040er Jahre kritisch sind für den Aufbau der klimaneutralen Infrastrukturen in Europa. Jede Verzögerung macht das 2050er-Ziel schwerer zu erreichen. Aber die pragmatische Sicht ist, ja, Sie haben da recht, 87% Reduktion bis 2040 wäre ein revolutionärer Erfolg. Und wenn man sieht, Deutschland hat seit 1990 ja etwa 35% geschafft. Also 87% in weiteren 15 Jahren wäre so eine Vervierfachung des Tempos. Das würde Europa schon zum absoluten Klimavorreiter machen. Aber die Wirtschaftsrealität zeigt doch, dass das eben das Argument oder was dagegen spricht, ist ja eben die Glaubwürdigkeit der EU. Also warum dieser Aufschrei, die Glaubwürdigkeit der EU? Die EU will ja auch Klimavorreiter sein. Wenn sie anfängt, die Ziele über Zertifikate zu erkaufen, dann untergräbt sie das auch, ihre moralische Autorität, die sie ja hat gegenüber China, USA und anderen. Und die wissenschaftlichen Empfehlungen werden auch ignoriert. Der Europäische Klimabeirat hatte ja ein höheres Ziel für 2040 gefordert und das ohne internationale Zertifikate. Der Beirat sagt explizit oder empfiehlt, nicht auf Zertifikate zu setzen. Und wir wissen aus den historischen Erfahrungen, dieser Marktmechanismus im Kyoto-Protokoll ist gescheitert. Die bisherigen Projekte haben alle nicht funktioniert, zum größten Teil nicht funktioniert. Also ich habe da große Zweifel, dass es diesmal besser wird. Ja, also 87% wären fantastisch, aber es geht nicht um die 3%, sondern um Prinzipien, Anreize und Präzedenzfälle. Also da gibt es dann wieder zu viele Schlupflöcher für den notwendigen Wandel. Und ja, man muss da so eine Risikoabwägung machen. Also ich kann Sie verstehen, wenn Sie sagen, 87% sind besser als ein gescheitertes 90%-Ziel. Aber ich würde sagen, nur echte 90% sichern langfristig das 2050er-Ziel. Ich glaube, dass beide so Positionen so eine Berechtigung haben. Aber wichtig ist doch, dass die Anreize jetzt kommen. Und das hoffe ich einfach, dass das damit erfüllt wird.
Das wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Nochmal der Hinweis, ob die Vorschläge der EU-Kommission dann wirklich umgesetzt werden, das ist ja noch nicht hundertprozentig klar. Die Pläne müssen jetzt mit den EU-Staaten und mit dem EU-Parlament noch diskutiert werden. Der Kompromiss kann dann natürlich am Ende nachher nochmal ein bisschen anders aussehen. Das nur nochmal der Hinweis, dass das also noch nicht alles 100% in Sack und Tüten ist. Dann, Frau Kempfert, habe ich eine Frage an Sie, die Ihnen vielleicht noch nie jemand gestellt hat, glaube ich zumindest. Haben Sie schon mal Computer gezockt und wenn ja, welches Computerspiel war das?
Ja, nein, ich bin keine Computerzockerin, muss ich sagen. Also ich bin ja auch schon sehr alt und bin erst sehr spät irgendwie auch zu diesen digitalen Computerspielen gekommen. Also damals in den 90ern gab es ein Computerspiel, wo ich öfters mal dran gesessen habe. Das hieß Pac-Man. Das war so eine Figur, die hat immer irgendwelche Dinge geschluckt und dann Punkte gesammelt und dann musste man da irgendwo langlaufen. Das war das einzige Mal, und das ist ewig her, irgendwie 30 Jahre oder länger, wo ich mal wirklich an so einem Spiel gesessen habe. Ich war kürzlich bei einem Arte-Aufzeichnung für YouTube mit so, Dr. Watson heißt der junge Mann, sehr interessante Wissenschaftserklärer, der hat mit uns ein Gesellschaftsspiel gespielt, aber der hat auch berichtet, dass er häufig dann auch Computerspiele erklärt. Das muss ich häufiger gucken, damit ich überhaupt mal verstehe, was da stattfindet. Also ich finde es ja ganz interessant, aber ich selber bin da nicht Teil von und höre immer nur von der jüngeren Generation, dass da jede Menge Menschen Computer zocken und am Computer zocken. Das finde ich ganz interessant. Aber ich bin da nicht dabei. Sie? Haben Sie schon mal gezockt?
Also ich zocke schon ganz gern, muss ich zugeben. Entweder am PC oder immer noch ganz gern diese Super Mario-Spiele. Allerdings, ja, fehlt mir auch oft die Zeit. Aber wenn, dann macht mir das echt Spaß. Und Pac-Man kenne ich auch. Das habe ich tatsächlich auch schon gespielt.
Ach ja. Interessant. Ist aber ewig her, ne?
Ja, das ist schon wirklich sehr alt, aber ich glaube, das ist trotzdem ein ziemlich bekanntes Spiel. Okay. Auch wenn Sie kein Faible vielleicht für Computerspiele haben, ist für Sie vielleicht trotzdem ganz interessant, was ich jetzt vorstelle. Und zwar will ich euch eine Dokumentation ans Herz legen über einen Computerspieleentwickler. Der heißt Patrick, bekannt als Klüm. Und der hat ein Computerspiel entwickelt, in dem der Spieler eine Welt mit Wind, Wasser und Solarenergie aufbauen muss. Das Spiel hat auch einen ziemlich abgefahrenen Namen, nämlich Solarpunk. In der Doku geht es aber nicht nur um dieses Ökospiel, sondern auch um Patrick selbst und seinen Aufstieg. Als Teenager hat er die Nächte durchgezockt, im Netz hat er zehntausende Fans, die ihm beim Zocken zugeschaut haben. Und jetzt entwickelt er selbst erfolgreiche Spiele, unter anderem eben dieses Ökospiel. Also ein wirklich außergewöhnlicher Lebensweg und eine sehr interessante Doku. Die Doku haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom SWR produziert und sie heißt Klüm mit Games zum Erfolg.
Mhm. Klingt spannend, oder? Das finde ich, also das muss ich unbedingt mal, weil ich habe keine Ahnung.
Vor allem ein Computerspiel mit Wind, Wasser und Solarenergie, das klingt doch ganz gut, Frau Gempfert. Vielleicht kommen Sie ja doch nochmal in die Versuchung zu spielen.
Ich glaube schon. Also wenn es sowas ist, und das war ja auch bei diesem Brettspiel, das ich erwähnt hatte, da ging es ja auch um die Klimarettung. Also sehr schwer zu spielen, aber hat Spaß gemacht. Also solche Inhalte finde ich natürlich super, wenn es das gibt. Da bin ich, auf jeden Fall werde ich es mir anhören. Da bin ich auf jeden Fall dabei.
Das ist tatsächlich meine Doku zum Schauen und nicht zum Hören.
Okay.
Und damit ihr die nicht suchen müsst, findet ihr den Link dazu wie immer in den Shownotes.
Noch besser, dann kann ich ja zuschauen. Das ist ja auch wichtig. Ja, sehr gerne. Klingt gut.
Dann kommen wir zum letzten Punkt für heute, nämlich euren Fragen. Ich bin immer wieder begeistert, wie ihr uns auf neue Themen stoßt und uns mit tollen Fragen und Feedback löchert. Die Fragen könnt ihr stellen per Mail. Die Adresse lautet klimapodcast@mdraktuell.de oder ihr sprecht uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und eine richtig tolle Frage kommt diesmal von Jochen Netzeband. Ihm ist aufgefallen, dass die Niederlande in der EU beim Recycling am besten ist. Dort werden über 30% der verwendeten Materialien wiederverwendet oder recycelt. Deutschland kommt nur auf eine Quote von knapp 14%. Und Herr Netzeband würde gern wissen, woran das liegt. Warum schaffen die Niederlande diese fantastische Quote und warum ist das bei uns anders? Sind wir Deutschen zu desinteressiert, fragt er. Frau Kempfert, Sie haben sich das Problem angeschaut. Wie ist da Ihre Antwort?
Ja, also erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank an Herrn Netzeband für die tolle Frage. Ich bin auch immer begeistert, wie viele tolle Fragen uns da erreichen. Und das ist in der Tat ein Thema, was uns sowieso schon lange beschäftigt, auch von der Forschungsseite her. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, die von Herrn Netzeband genannten Zahlen. Da gibt es die verschiedenen Messweisen, die man da verstehen muss. Also die von ihm zitierten Zahlen beziehen sich auf die sogenannte Circular Material Use Rate. Also die Niederlande liegen bei rund 31%, Deutschland bei rund 14%. Also diese Kennzahl, die misst jedoch etwas anderes als diese traditionellen Recyclingquoten. Sie setzt die recycelten Materialien im Verhältnis zum gesamten Materialverbrauch eines Landes. Und das muss man nochmal unterscheiden. Aber die Niederlande sind in der Tat so erfolgreich. Dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Also der erste ist, dass sie ganz frühe Weichenstellungen gemacht haben. Also die Niederlande starteten bereits 2013, 2014 mit dem Circular Hotspot Green Deal. Das ist so ein systematisches Programm namens RACE, Realization of Acceleration of a Circular Economy. Also das damals auch vom niederländischen Premierminister Mark Rutte unterstützt wurde und umgesetzt wurde. Das Ziel war von Anfang an, die Niederlande als globalen Vorreiter der Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Und das Zweite ist, dass sie auch sehr innovative Anreizsysteme haben. Also seit 2015 können die Bewohner von Amsterdam beispielsweise, die Einwohner dort, durch ein Pilotprojekt, das heißt Wasted, mit jedem Sack Müll, den sie zum Recycling-Container bringen, grüne Münzen sammeln und diese dann später gegen Tee und Kaffee eintauschen. Also das finde ich sehr kreativ. Würde ich mir in Deutschland auch mal wünschen, oder? Dann kann man da irgendwie mit seinen grünen Münzen überall Tee und Kaffee
holen. Also da lebt man ja als Kaffee- und Teetrinker ziemlich gut und günstig.
Ja, genau. Und ich finde das sehr kreativ und sehr holländisch und sehr gut. Also dann gibt es aber noch weitere Gründe. Es sind auch so in ambitionierte Branchenpakte. Da gibt es zum Beispiel 75 Unternehmen und auch Umweltorganisationen, die haben sich in den Niederlanden einen Plastikpakt, die haben den Plastikpakt unterzeichnet. Also mit dem Ziel, bis 2025 20% weniger Kunststoff zu verwenden und mehr Kunststoffabfälle zu recyceln. So, das ist auch mal wichtig. Und es gibt eine sehr starke Forschung und Innovation auch in Holland. Also die sind wirklich ein Kraftzentrum auch in der Lebensmittelbranche, auch Weltmarktführer in Agrar- und Lebensmitteltechnologie, das kennen wir ja, und haben eine ganz tolle Uni, die Wageningen University und Research, die sind weltweit führend, auch als Universität für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften. Und das hilft dann auch, das alles umzusetzen. Die Situation in Deutschland ist anders. Wir haben durchaus hohe Recyclingquoten in bestimmten Bereichen. Also das sind insbesondere sind die Recyclingquoten hoch für Elektrogeräte bei wirklich 100%, bei Papier und Pappe auch knapp 100%. Und bei Bioabfälle auch, also 97%. Für die Hausmüllrecycling liegt die Recyclingquote etwa bei 70%. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Also in Deutschland ist es in erster Linie das Abfallrecycling. Die Niederlande haben früh auf die sogenannte Kreislaufwirtschaft gesetzt. Und das ist sehr, sehr wichtig, um eben tatsächlich diese Ziele zu erreichen. Also nur mal eine Zahl, rund 16.000 Kilogramm Rohstoffe verbraucht jeder Mensch in Deutschland pro Jahr. Also und maximal 12% stammen davon aus dem Recycling und wir sind da einfach wahnsinnig spät dran. Wir haben ja jetzt diese seit 2024, letztes Jahr, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie NKWS, die hatten wir ja auch schon mal besprochen, die gibt es jetzt, das soll auch ein Meilenstein sein, eben auf diesem Transformationsweg hin zu einer zirkulären Wirtschaft und ich würde nicht sagen, dass wir, wie Herr Netzebrand fragte, wirklich desinteressiert sind. Das würde ich sagen, ist nicht so der Fall. Es liegt eher an sehr unterschiedlichen politischen und auch strategischen Ansätzen. Deutschland hat sich ja sehr auf effiziente Abfallrecycling und das duale Systeme, also auf diese dualen Systeme konzentriert. Und die Niederlande setzten sehr früh auf eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaftsstrategie. Und da würde ich sagen, ist die hohe niederländische Quote das Ergebnis einer systematischen und auch frühzeitigen Kreislaufwirtschaftsstrategie mit innovativen Anreizsystemen und sehr starker Forschung. Deutschland holt jetzt so langsam auf. Also ich meine, mit dieser Strategie, mit der neuen Strategie kann sie auch aufholen und auch viel von den niederländischen Erfahrungen lernen. Also da geht es nicht um mangelndes Interesse, sondern wirklich sehr unterschiedliche zeitliche und auch strategische Herangehensweisen, würde ich sagen. Und diese nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie ist in Deutschland hat ja auch ambitionierte Kernziele. Also der Rohstoffverbrauch soll ja da pro Kopf halbiert werden bis 2045. Da gibt es auch so ein umfassendes Maßnahmenpaket mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, also mit Gesetzesinitiativen, jetzt auch digitale Technologien, öffentliche Beschaffung, Förderprogramme, Forschung und so weiter, Wissenstransfer. Also da denke ich schon, dass Deutschland auch gegenüber der Niederlande aufholen kann, dass es da gute Chancen gibt. Es gibt ja gute Ausgangsfaktoren, aber wir sind da wahnsinnig spät dran. Wie mit allem haben da eine enorme Zeitverzögerung. Also die Niederlande haben 10 bis 15 Jahre Vorsprung, auch wirklich in ihrer systematischen Herangehensweise. Deutschland startet jetzt erst richtig durch, würde ich sagen, und kann vielleicht bis 2045 das alles einholen. Also wenn diese nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie wirklich umgesetzt wird und auch konsequent umgesetzt wird und die Ziele auch wirklich erreicht werden, denn das ist ja alles vielversprechend, was man sich da vorgenommen hat. Aber da hat Niederlande einen riesen Vorsprung, wir können viel lernen. Und vielleicht auch mit den Niederländern zusammenarbeiten. Die sind ja sehr nett und ich bin da immer gerne. Und insofern auch beim Recycling können wir da vielleicht einiges lernen. Also danke an Herrn Netzeband, tolle Frage.
Dann sollten wir auf jeden Fall öfter mal in die Niederlande fahren und uns da ein paar Dinge abgucken.
Ja.
Dann am Anfang hatte ich ja gesagt, dass wir für euch noch Neuigkeiten haben zu Kempferts Klimapodcast. Einige von euch werden das in den Medien schon gelesen haben, dass es da Veränderungen geben wird. Der Podcast wird bis zur regulären Sommerpause produziert. Die Pause steht schon länger fest und im Moment sind wir in Gesprächen, wie es dann im September weitergeht. Auf jeden Fall planen wir mit den Kolleginnen und Kollegen vom NDR ein neues Format, einen neuen journalistischen Klimapodcast. Und ganz wichtig für euch, der NDR will die Zusammenarbeit mit Professorin Claudia Kempfert fortsetzen.
Ja, also ich freue mich natürlich auch. Ich danke auch den NDR. Ich bin da sehr begeistert immer dabei für die tolle Zeit und Dinge verändern sich. Und jetzt haben wir da neue Formate, die da kommen werden. Also insofern, ich wollte nur an der Stelle sagen, herzlichen Dank für die vielen, vielen Zuschriften, die ich bekommen habe. Also wahnsinnig viele Zuschriften, überall auf allen Kanälen, über die ich mich sehr gefreut habe. Also offensichtlich gibt es ganz viele Kempferts Klima-Podcast-Hörerinnen, die auch ganz toll drauf sind und sehr positive Rückmeldungen geben. Darüber freue ich mich riesig und auch von meiner Stelle, es geht ja weiter. Es geht auch mit diesem Podcast in anderer Form weiter und ich würde mich freuen, wenn wir auch im September einige Folgen haben in diesem Format und dann übergehen können in das neue Format. Und man wird auch von mir einen Podcast hören. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch dem MDR für diese Möglichkeit, das hier zu machen.
Wir sind auf jeden Fall schon fleißig am Tüfteln und werden euch auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid geben. Damit sind wir am Ende der Folge. Eine Sache noch, es gibt ein Newsletter, das ARD Klima Update. Der Newsletter wird euch jeden Freitag per Mail zugeschickt und ihr bekommt auf diesem Weg viele interessante Klimainfos zum Lesen. Den Link packe ich euch mit in die Shownotes. Danke an euch fürs Zuhören und mein Dank geht natürlich auch an Sie, Frau Kempfert. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge mit meiner Kollegin Theresa Brenner.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank und ich freue mich in 2 Wochen auf die Kollegin Brenner.
MDR Aktuell, Kempferts Klimapodcast.